ARD.
The missile is a lot of power, so.
Die Rakete hatte eine sehr große Wucht. Es gibt hier viele Leute, die Hilfe brauchen. Das ist ein ziviles Krankenhaus. Es gibt keine Armee hier drin. Ich bin schockiert, denn Krankenhäuser sollten sichere Orte sein.
Das sagte ein Ersthelfer in der israelischen Stadt Beersheva, nachdem dort eine iranische Rakete eine Klinik getroffen hat.
Israel spricht von einem Kriegsverbrechen und droht Irans obersten Führer Khamenei.
Auf iranischem Boden wurden wiederum erneut Atomanlagen angegriffen.
Mehrere europäische Länder wollen vermitteln, welche Erfolgschancen haben die für morgen angesetzten Gespräche mit dem Iran.
Russland warnt derweil vor einer Einmischung der USA in den Israel-Iran-Krieg.
Und zwischen Moskau und Kiew hat es erneut einen Gefangenenaustausch gegeben. Hallo, ich bin Laura Janke.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, den 19. Juni um 16.30 Uhr. Es ist kein Ende in Sicht. Israel bombardiert iranische Atomanlagen, Waffenstandorte und Kommandozentralen der Revolutionsgarden. Der Iran feuert seinerseits Raketen Richtung Israel ab, die teils die Flugabwehr durchbrechen und unter anderem Wohnhäuser treffen. So geschehen auch heute früh und Israel kündigt Vergeltung an.
Ja, denn es wurde unter anderem auch ein Krankenhaus getroffen. Die Soroka-Klinik in der Stadt Beersheva, die befindet sich weiter südlich in Israel, gut 100 Kilometer entfernt von Tel Aviv. Und das Geschoss hat wohl erheblichen Schaden angerichtet, nicht nur am Gebäude selbst, mindestens 40 Menschen wurden verletzt. Bettina Meyer ist unsere Korrespondentin in Tel Aviv und sie gibt uns einen Eindruck von den jüngsten Einschlägen, zunächst in Tel Aviv selbst und dann auch in besagter Klinik.
Laute Explosionen hallen durch Tel Aviv. Zwischen Wolkenkratzern im Vorort Ramat Gan steigt eine Rauchwolke auf. Wieder schlagen ballistische Raketen in der Metropole ein. Wieder werden Wohnhäuser getroffen. Es gibt Dutzende Verletzte, auch Schwerverletzte. Anwohnerin Maya hat ihren Hund auf dem Arm und wirkt sichtlich benommen. Wir haben die Druckwelle gespürt. Der Strom fiel aus. Da war Rauch. Ich wusste, mein Haus wurde getroffen. Ich war im Schutzraum. Als wir rauskamen, sahen wir die Zerstörung, dass alles so aussah. Viele Fenster von Wolkenkratzern rund um die Einschlagsstelle sind zerstört. Gebäude liegen in Trümmern. Glas bedeckt die Straßen im Viertel. Am Boden lodert ein Feuer. Robbie Berman wohnt einen Block entfernt. Der Mann, der sonst Touristen herumführt, war auf dem Balkon, als der Angriff begann. Er habe etwa 10 Raketen gesehen und konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen, erzählt er der ARD. Ich habe eine riesige Explosion gehört. Und ob Sie es glauben oder nicht, obwohl mein Balkon in die entgegengesetzte Richtung zeigt, habe ich den Luftzug der Druckwelle gespürt. Ich sehe, dass viele Häuser zerstört sind. Überall liegt Glas herum. Viele Menschen versuchen, Verletzte zu versorgen. Auch im Tel Aviver Vorort Holon herrscht Chaos. Eine Schule und mehrere Wohnhäuser wurden getroffen. Wände hängen in Fetzen, Menschen schreien, überall weißer Staub und Trümmer. Ersthelfer wie Ori Lazarovic vom Roten Davidstern suchen in Häusern nach Überlebenden. Seit dem Morgen arbeitet er in den Trümmern. Die Rakete hat 5 Gebäude getroffen. Wir holen die Leute raus. Bislang haben wir einen Schwerverletzten. Wir gehen von Tür zu Tür. Wir versuchen jetzt schnell zu sein. Hinter mir stehen die Häuser in Flammen. Ein weiterer Einschlagsort ist das Soroka-Krankenhaus in der Stadt Beersheva im Süden des Landes, eines der wichtigsten medizinischen Zentren der Region. Hier filmte ein Passant den Einschlag und die riesige schwarze Rauchwolke, die über dem Krankenhaus aufsteigt. Die Eingangshalle ist komplett zerstört, Mediziner laufen hin und her. Erst am Vortag hatte das Krankenhaus einen Flügel evakuiert. Viele Krankenhäuser haben Notfallzentren in Tiefgaragen verlegt. Das hat hier möglicherweise vielen das Leben gerettet, sagt Ersthelfer Liad Ohana der ARD.
Die
Rakete hatte eine sehr große Wucht. Es gibt hier viele Leute, die Hilfe brauchen. Das ist ein ziviles Krankenhaus. Es gibt keine Armee hier drin. Ich bin schockiert, denn Krankenhäuser sollten sichere Orte sein.
Hospital is need to be a safe place.
Für Israels Regierung ist eine rote Linie überschritten. Israels Verteidigungsminister Katz drohte der Führung im Iran auf Ex. Der feige Diktator sitzt tief in seinem Bunker und feuert auf Krankenhäuser und Wohnhäuser. Das sind Kriegsverbrechen, schrieb Katz. Auch weite Teile der Opposition stehen aktuell hinter den Angriffen auf den Iran. Israels Premier Netanyahu fügte auf Ex hinzu, der Diktator in Teheran werde für die Angriffe am Morgen den vollen Preis zahlen.
Und Israels Verteidigungsminister Katz hat im Laufe des Tages auch nochmal nachgelegt und gesagt, ein Diktator wie Khamenei dürfe nicht weiter existieren und die Streitkräfte seien entsprechend angewiesen. Da ist also ganz klar eine Todesdrohung gegen den obersten iranischen Führer rauszuhören.
Jetzt hatten wir also einen Einblick, was auf israelischer Seite zuletzt passiert ist. Lass uns nun einmal die Perspektive wechseln und in den Iran schauen.
Ja, auch dort wurden wieder zahlreiche Angriffe, Explosionen und Schäden gemeldet. Im Fokus der israelischen Attacken steht auch weiterhin das Atomprogramm. Und da wurde wohl in der vergangenen Nacht ein Schwerwasserreaktor getroffen. Der liegt in der Nähe der Stadt Arak, südwestlich von Teheran. Was darüber bekannt ist, berichtet Benjamin Weber im Gespräch mit meinem Kollegen Tim Krohn.
Das ist ein Forschungsreaktor, also der nicht nuklear läuft, aber der sozusagen trotzdem intakt war für Forschungszwecke. Den hat Israel angegriffen und da soll es auch laut iranischen Medienberichten gewisse Schäden gegeben haben, aber keine Toten. Man hat das vorher evakuiert. Und ansonsten hören wir auch von Angriffen auf die Urananreicherungsanlage in Natanz, wo eben Zentrifugen stehen, die Urananreichern, die ist auch wieder stark getroffen worden. Von der anderen großen Anlage zur Anreicherung von Uran in Fordo sind allerdings jetzt gerade immer noch keine großen Schäden gemeldet worden. Und ansonsten gibt es weiterhin Angriffe auf Raketenabschussbasen. Die Israelis sagen, sie hätten mittlerweile 2/3 aller Raketenabschussanlagen im Iran zerstört. Davon gibt es natürlich aus dem Iran selber keine Bestätigung.
Um diese unterirdische Nuklearanlage wie die in Fordo wirklich zu zerstören, da hört man hier ja immer wieder, da bräuchte es die USA mit ihren B-2-Bombern und ihren bunkerbrechenden Waffen. Wie groß ist da die Angst im Land im Moment, dass die USA tatsächlich eingreifen?
Bei den Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, von denen wir hören, das passiert ja über unsere Kollegen, die im Iran arbeiten, bei denen ist die Angst vor einem Eintreten der USA in diesen Krieg sehr groß, weil man befürchtet, das ist die einhellige Meinung, dass es dann noch länger dauert als ohnehin schon und dass es dann auch nur noch schlimmer werden kann. Wenn ich daran zurückdenke, was ich alles gehört habe in den letzten Tagen, da war eigentlich niemand dabei, der da das Atomprogramm erwähnt hat. Also die Frage, ob bunkerbrechende Bomben jetzt in Fordo eingesetzt werden oder auch vielleicht zum Töten von Ayatollah Ali Khamenei, der ja auch in einem Bunker vermutet wird, das ist, glaube ich, bei der Zivilbevölkerung so ein bisschen irrelevant. Die haben einfach nur Angst, dass die Schäden und die Angriffe auf Teheran und die zivilen Opfer dadurch einfach noch größer werden.
Das muss man ja immer wieder betonen. Der Großraum Teheran, der ist ja wirklich riesig. Da leben weit über 10 Millionen Menschen ohne jedes Warnsystem, ohne Schutzräume oder so. Die, die es können, die flüchten. Aber was machen die anderen, die Millionen von Menschen, die nun nie wissen, wann es wo einschlagen kann? Was hören Sie da?
Ja, die sind quasi resigniert oder deprimiert und sitzen einfach in ihren Wohnungen, gehen vielleicht teilweise raus. Wir haben auch gesehen, dass teilweise die U-Bahn-Stationen nachts offen waren. Da gehen dann manche Leute und sitzen dann die ganze Nacht in der U-Bahn-Station. Aber das wird wohl gar nicht so gut angenommen, wie ich das jetzt gehört habe, sondern die Menschen sitzen einfach in den Wohnungen und haben Angst. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir seit gestern Abend eigentlich sehen, dass das Internet im Iran, der Zugang zum freien Internet abgeschaltet ist. Das erschwert auch unsere Arbeit, weil Teile unseres Teams nicht mehr zu erreichen sind aktuell. Und das ist natürlich auch für die Menschen vor Ort problematisch, weil sie quasi nicht mehr so richtig an Informationen kommen, was im Land passiert. Und auch die Verwandten im Ausland kaum jetzt die Möglichkeit haben, mit ihren Leuten im Iran in Kontakt zu treten.
Diese Eindrücke hat unser Korrespondent Benjamin Weber geschildert. Er beobachtet die Lage im Iran von Istanbul aus.
Die gegenseitigen Angriffe gehen also mit voller Härte weiter. Ob womöglich auch noch die USA eingreifen, das steht ja auch noch im Raum. Heute früh haben wir in unserer Podcast-Ausgabe schon berichtet, dass angeblich Pläne auf dem Tisch liegen für einen möglichen Angriff am Wochenende. US-Präsident Trump äußert sich weiterhin aber nur sehr vage. Dass zwischen den Kriegsparteien noch verhandelt werden kann, scheint zugleich immer unwahrscheinlicher. Es gibt ihn aber noch, den Versuch, und die Initiative dazu kommt ausgerechnet aus Europa.
Ja, genau. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben sich zusammengetan. Und schon morgen soll es ein Treffen mit der iranischen Seite geben. Das hat die auch bestätigt. Das Gespräch findet demnach in Genf in der Schweiz statt. Und dabei sollen sein die drei europäischen Außenminister, darunter der deutsche Vertreter Vardafol und auch die EU-Außenbeauftragte Kallas und der iranische Außenminister Araghchi. Man hofft darauf, doch noch auf diplomatischem Weg eine Lösung zu finden und dass der Iran eben letztlich zusagt, keine Atombombe zu bauen. Ja, aber wie stehen die Chancen dafür, auch dass ausgerechnet die Europäer hier vermitteln können? Darüber hat auch mein Kollege Tim Kohn mit Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas gesprochen und ihn auch gefragt, wie der deutsche Außenminister diese Chancen einschätzt.
Ich glaube, er möchte eben auch an diese Möglichkeit glauben und seine Botschaft ist so, wenn wir es gar nicht erst versuchen, dann werden wir sowieso scheitern. Aber ich glaube schon auch, dass er die Lage realistisch einschätzt und da muss man schon die Frage stellen, welchen Einfluss hat Deutschland, welchen Einfluss haben die Europäer? Wir haben es gesehen bei Israel, die haben diese Angriffe erstmal völlig allein gestartet. Die USA waren nicht dabei und USA ist auch ein wichtiges Stichwort, weil eine diplomatische Lösung wird es natürlich nur gemeinsam mit den Amerikanern geben. Da sind wir bei Trump, der hat gesagt, ja, vielleicht will er verhandeln, vielleicht will er aber auch in diesen Krieg einsteigen. Er ist wie immer widersprüchlich und das ist natürlich alles in allem keine wirklich gute Verhandlungssituation.
Da kann man ja nicht ausschließen, dass der Iran in Genf nun erstmal meinetwegen Ja sagt zu den europäischen Vorschlägen, also ein Versprechen abgibt, um zumindest erstmal ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und zeitgleich greift die USA womöglich militärisch ein. Also was munkelt man da in Berlin? Wie gut oder eben auch wie unberechenbar sind da die Abstimmungen mit der Trump-Regierung in Washington?
Also die Regierung der USA, die ist informiert worden über diese Gespräche und die hat dem wohl auch zugestimmt. Also insofern handelt man da schon in enger Abstimmung, aber die Frage muss man natürlich in diesen Zeiten stellen, wie eng können die Abstimmungen mit einem Präsidenten Donald Trump sein, der ja dann doch sehr wankelmütig ist. Am Ende wissen wir nicht, was er tun wird und insofern sind vielleicht Gesprächskanäle ganz gut, um zumindest die Möglichkeit offen zu halten, falls ein Präsident Trump sagt, ich möchte verhandeln, dann gibt es zumindest diese Gesprächskanäle schon mal, dann gibt es vielleicht auch schon etwas, was man miteinander verabredet hat, aber es kann natürlich auch ganz anders kommen, dass die USA in Stunden, in Tagen entscheiden, sie wollen doch in diesen Konflikt einsteigen und dann sind natürlich Verhandlungsergebnisse völlig obsolet und man muss ja auch sagen, Trump hat auch gesagt, er verlangt vom Iran eine bedingungslose Kapitulation.
Nochmal, um auf die deutsche Diplomatie zurückzukommen, Johann Vardafol, ist das in diesen Tagen ein, sagen wir, von den Ereignissen getriebener, aus verständlichen Gründen natürlich, da kommt ja kaum einer mit, oder macht er eher den Eindruck, dass er zumindest ganz genau weiß, was er nun will?
Ich denke, er will es unbedingt versuchen und er steht natürlich auch unter den Eindrücken der Reise. Er war ja eben gerade in der Region als einziger europäischer Diplomat, als diese Angriffe begonnen haben und hat natürlich versucht, da zu vermitteln. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch in Widersprüchen gefangen. Also da ist zum einen das Wort des Bundeskanzlers von Israel macht die Drecksarbeit dort für uns. Das ist ein Wort, was er nicht wiederholen würde oder nicht wiederholen wollte. Aber der Kanzler hat auch davon gesprochen, er will einen Regimewechsel im Iran. Und viele stellen sich die Frage, wie wird das in solchen Gesprächen sein, wenn ein Außenminister Vardafol da erscheint, dessen Regierungschef gerade gesagt hat, er möchte dieses Regime in Teheran am liebsten gestürzt sehen. Das macht es natürlich wirklich nicht einfacher.
Viele Seiten mischen also mit in diesem Konflikt zwischen Israel und dem Iran oder wollen zumindest mitmischen. Dazu gehört auch Russland, das selbst Krieg führt gegen die Ukraine. Und wie viele andere Staaten fragt sich auch Russland, ob die USA eingreifen und den Iran ebenfalls angreifen werden oder nicht. Was ist dazu aus Moskau zu hören?
Eine Warnung in Richtung USA. Sie dürften sich nicht in den Krieg zwischen Israel und dem Iran einmischen, so Kreml-Sprecher Peskow, denn dadurch würde sich der Konflikt ausweiten, sagt er. Russland selbst hat ja auch eigene Leute im Iran, direkt auch in iranischen Atomanlagen. Das betrifft das Atomkraftwerk Bushehr. 600 russische Spezialisten arbeiten dort wohl und die sollen auch nicht abgezogen werden, hieß es zuletzt von Präsident Putin.
Putin hatte sich ja auch schon direkt nach Beginn der israelischen Angriffe auf den Iran als Vermittler angeboten. Das hat er jetzt nochmal bekräftigt.
Genau, Putin hat mit seinem chinesischen Kollegen Xi gesprochen und beide haben da gesagt, dieser Konflikt zwischen Israel und dem Iran müsse diplomatisch gelöst werden und nicht mit Gewalt. Und in dem Zusammenhang hat Putin wohl auch noch einmal gesagt, dass Russland ja vermitteln könnte zwischen den Kriegsparteien und China unterstützt diese Idee. Russland als Vermittler, das ist natürlich mehr als fraglich. Russland, das ja selbst einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat, das immer wieder Maximalforderungen an das Nachbarland für einen Waffenstillstand stellt und seine Angriffe unermüdlich fortsetzt und so mögliche Friedensverhandlungen immer wieder in weite Ferne rücken lässt.
Verhandelt wird aber ja zwischen Russland und der Ukraine, nur eben nicht darüber, wie der Krieg tatsächlich enden kann, sondern verhandelt wurde und wird zum Beispiel über den Austausch von Kriegsgefangenen. Und auch hier gibt es heute Neuigkeiten.
In den vergangenen Wochen haben beide Seiten ja schon mehrfach gefangene Soldaten übergeben. Zuletzt vor allem sehr junge Soldaten und Schwerverletzte. Und das ist auch heute geschehen. Das haben beide Seiten bestätigt. Um wie viele Soldaten es sich dieses Mal handelt, wurde nicht genannt. Vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj hieß es lediglich, dass die meisten der jetzt freigekommenen Soldaten seien, die sich mehr als 3 Jahre in Kriegsgefangenschaft befunden haben. Über einen weiteren Austausch soll wieder verhandelt werden. Die inzwischen 3. Gesprächsrunde sei nach dem 22. Juni geplant, hieß es da aus dem Kreml.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Laura Janke aus der Nachrichtenredaktion.
Dankeschön fürs Zuhören.